Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den reichhaltig gedecksten Podcast der Welt. Ich bin der Manu und bei mir ist der fantastische, ich sag endlich mal jetzt was anderes als wunderbar, der fantastische Attila.
Guten Morgen, Manu.
Das kann eigentlich nur bedeuten, dass Le Buffet-Time ist. Das ist unsere Zeit im Monat. Einmal im Monat treffen wir uns hier und reden über die Angebote, die bei Xbox Games with Gold und bei PlayStation Plus Teil des Abo-Programms sind. Da gibt es ja jeden Monat, wenn man die Online-Gebühr zahlt, um online spielen zu können, ein paar Spiele dazu, in Anführungszeichen gratis, solange man eben Kunde in diesem Abo-Programm ist. Und du hattest mal die wunderbare Idee, dass du gesagt hast, hey, ihr habt eigentlich fast alle von den Spielen schon mal besprochen. Wie wäre es denn, wir werfen da jeden Monat noch mal einen kleinen Blick drauf, geben noch mal Hinweise, zu welchen Folgen wir Casts hatten. Oder ich schaue mir auch die Sachen an, die ihr nicht besprochen habt. Da sind ja immer wieder auch ein paar Indie-Perlen dabei, ein paar neuere, unbekanntere Spiele und können noch mal so Revue passieren lassen. Was davon lohnt denn noch mal einen Blick? Welcher Klassiker lohnt sich vielleicht noch mal zu spielen? Welche Spiele sind besonders verdienen besondere Aufmerksamkeit, weil sie sogar vielleicht mit dem Backwards-Kompatibilitätsprogramm besser aussehen als früher? Und genau das haben wir vor. Wir reden über die Xbox Games with Gold Spiele vom Monat November und über die PlayStation Plus Spiele aus demselbigen Monat. Und anfangen tun wir meistens damit, dass wir einen kleinen Blick außerhalb des Konsolenspektrums werfen, was es bei Twitch im Programm gibt. Wenn man Amazon Prime-Kunde ist, dann ist man automatisch auch Twitch Prime-Kunde. Und da gibt es seit einigen Monaten, fast schon ein Jahr, würde ich jetzt, glaube ich, schätzen, ja, auch ein paar PC-Spiele. Also, dass wir auch die PC-Spieler nicht vergessen, ein kurzer Blick zu Beginn auf die Twitch Prime-Spiele. Und Attila, da haben wir fast alles von besprochen.
Ja, diesen Monat kommen alte Bekannte wieder hervor, auch dieses Mal für die PC-Spieler. Mhm. Das eine dürfte unseren Hörern ja relativ vertraut noch sein, das ist Overcooked. Da hattest du ja einen sehr schönen Cast mit deinen Kindern zusammen, das Insert Moin 1649. Das hatten wir auch neulich im Games with Gold Programm mit drin bei der Xbox.
Mhm. Und neulich erst die zweite Version, auch wieder mit meinem Sohn.
Genau, da ist ja Teil 2 jetzt erschienen und es ist ein wunderbares Spiel für ja, 2 bis 4 Spieler sozusagen. Und ich freue mich, dass sie das mit reingenommen haben. Das kann man, Overcooked kann man eigentlich immer gebrauchen. Für den Fall, ja, dass mal ein paar Leute bei einem sich versammeln. Und am PC ist es wahrscheinlich noch einfacher, weil man noch viel mehr Peripherie-Geräte oder Möglichkeiten hat. Genau.
Genau, brauchen wir nicht mehr viel groß zu sagen. Könnt ihr auch nachhören. Nicht nur letzten Monat haben wir ja auch kurz drüber gesprochen, sondern auch in dem Cast. Und wie gesagt, eine blinde Empfehlung. Wer Overcooked noch nicht gespielt hat und vielleicht aus Konsolengründen noch nicht zugeschlagen hat, jetzt holt euch das auf Amazon Prime. Overload ist auch was eher für die Retro-Fans, glaube ich, wem das noch was sagt. Descent war eins der Spiele, bei dem ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben sowas wie Motion Sickness gespürt haben könnte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber Descent war so ein, wie soll man das sagen, ein Weltraumshooter ohne Weltraum. Man ist nämlich durch so Raumstationen geflogen, aber in der Schwerelosigkeit. Und Overload hat es letztes Jahr, glaube ich, probiert, ich glaube, über Kickstarter war das, glaube ich, gell? So ein bisschen so ein Revival dieses alten Spiels hinzubekommen, ging aber relativ unter, würde ich sagen. Also ich hatte mir da ein bisschen mehr Hype drum erwartet.
Ja, ich meine, man muss auch zugeben, dass Descent damals 95 jetzt auch nicht die kreativste und spannendste Idee war, aber es wurde halt gut inszeniert damals und war neu. Und diese 360 ja. Grad durch die Gegendbewegung war schon spannend und das hat damals getragen und man merkt heute, wenn man das Prinzip einfach mit einer besseren Grafik überträgt, das nimmt auch der GameStar-Test, wo es einen ganz guten gibt, wo es einen guten Einblick gibt, das ist halt einfach begrenztes Prinzip und die haben das jetzt auch nicht groß weiterentwickelt, sondern wirklich sind auf dieser Descent-Formel stehen geblieben und es funktioniert 2018 halt nicht mehr so gut. Ich glaube, es ist kein schlechtes Spiel, das kann man sich durchaus mal hinzufügen und mal reinschauen, vielleicht hat man da auch mal ein paar Stündchen damit Spaß, aber so
in VR vor allem.
Ja. Trägt es nicht so sehr. Ich glaube, das nächste Spiel, das ist durchaus etwas spannender, auch wenn da die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen, nämlich Air, Memories of Old. Das ist 2017 erschienen. Ihr habt da auch einen schönen Cast gemacht in Insert 9 2136. Da Micha war etwas begeisterter als du, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das war einer der Fälle, wo wir beide voll Bock drauf hatten. Das erinnert optisch so ein bisschen an eine Mischung aus Journey und Rime. Und waren wir natürlich beide sofort Feuer und Flamme. Ist so ein Spiel, du begibst dich auf eine spirituelle Reise mit einem mit einer jungen Frau, die in so einer unbekannten mystischen Welt lebt, die so auch in Ruinen liegt, hat so eine Cell-Shading-Grafik und die kann sich jederzeit auf Knopfdruck in so einen fliegenden humanoiden Vogel verwandeln. Und die Entwickler haben auch mehrere Jahre an dieser Engine gearbeitet, um dieses Fluggefühl richtig gut hinzukriegen. Und das ist auch mit Abstand das Beste am Spiel. Also durch diese Welt von Air zu fliegen, ist fantastisch. Leider ist die Welt halt irgendwie sehr leer und hat so leichte Zelda-eske Rätsel-Dungeons. Also ganz, ganz minimal erinnern die an Zelda, aber sehr, sehr leicht, sehr naheliegend. Die Steuerung innerhalb der Dungeons funktioniert auch nicht besonders gut. Und der Micha, dem hat es trotzdem ganz gut gefallen, weil ihn halt so diese spirituellen Themen und dieses Verlorene und dieses nicht klar erzählen, was da passiert ist, total gefallen haben. Und mir blieb einfach außer dem Fliegen wenig hängen. Also ich habe dieses Spiel gespielt und wollte immer mehr über diese Welt erfahren, habe da keine Antworten bekommen. Und da haben wir auch ein sehr schönes Streitgespräch in dem Podcast geführt. Wenn es jetzt quasi umsonst ist bei Twitch Prime und man so auf so Spiele wie Journey und Co. steht, dann lohnt sich da schon mal einen Blick reinzuwerfen, allein um dieses Fluggefühl mal zu erleben. Aber man sollte, glaube ich, die Erwartungshaltung ein bisschen zurückdrehen. Es ist kein neues Journey und kein neues Rhyme. Das definitiv nicht.
Aber ist ja ganz gut aufgehoben dann bei den Amazon Twitch Prime Games. Genauso denke ich wie der nächste Titel, The Pillars of the Earth von Daedalic, also sozusagen die Säulen der Erde nach der Buchvorlage von Ken Follett. Das habt auch ihr besprochen, nämlich Insert 9 2201. Da gibt es auch einen GameStar-Test von dir. Und so ein bisschen mehr Hörspiel als Adventure ist bei mir hängen geblieben, aber auch ein sehr schönes Spiel grafisch und die Buchvorlage ist ja auch sehr bekannt und berühmt. Also auch eigentlich eine schöne Mischung dieses Mal mit so einer Art Adventure hier, mal ein bisschen was Experimentelleres, Shooter und einem Partyspiel. Also eigentlich rundet das es für dieses Mal ab. Es sind dieses Mal auch nur 4 Titel und ist auch völlig in Ordnung. Ich empfehle den PC-Spielern, die alle mal hinzuzufügen.
Genau, kann man wenig falsch machen auch. Es ist jetzt vom Adventure-Stil eher so ein bisschen weniger klassisches Point-and-Click, auch wenn es optisch und grafisch sich so steuert. Hat ein paar schöne Ideen dabei, aber das haben wir auch im Cast ausführlich besprochen, habe ich auch in meinem Test so gesagt. Man weiß nicht so richtig, wer die Zielgruppe von diesem Spiel ist. Sind es die Leute, die Ken Follett-Bücher in- und auswendig kennen und lieben? Oder sind es die Leute, die dazu zu den Büchern gebracht werden sollen? Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Entwickler selber auch nicht so genau wussten. Und weder noch. Also es gibt so ein paar Entscheidungen, die man dann eben auch treffen kann, die vom Buch abweichen, aber insgesamt bleibt es halt schon sehr eng dabei dran. Das ist ja auch so eine Kooperation mit Basta Lübbe, die bei Daedalic da eingegangen worden ist. Und ich hatte mir deutlich mehr von versprochen, wenn man so einen Stoff bekommt, da irgendwie was Besseres draus zu machen. Krankt so ein bisschen auch an so Adventure-Dingen, dass man dann zwischendurch so, so Klick Minigames machen muss und von der Erzählung braucht es halt einfach ewig, bis es mal irgendwie einigermaßen Fahrt aufnimmt. Kann man mal reinschauen, weil grafisch ist es wirklich sehr hübsch geworden, aber es ist halt so statisch insgesamt, wie du schon gesagt hast, mehr Hörspiel als Adventure. Gut, aber das soll unser kurzer Ausritt gewesen sein zu Twitch. Das halten wir mal mit Absicht ein bisschen kürzer. Und nehmen uns jetzt ein bisschen mehr Zeit für die Xbox und für die PlayStation-Spiele. Außer du hast vielleicht noch was Neues von Nintendo Online. Da habe ich jetzt aber nichts Neues mitbekommen, ob es diesen Monat irgendwas Größeres dort gibt.
Größer ist ja jetzt übertrieben, aber Nintendo hält sich sozusagen zumindest an das, was sie gesagt haben, dass die NES-Bibliothek etwas erweitert wird. Diesen Monat, ganz kurz abgehandelt, kommen 3 neue Titel hinzu, nämlich das berühmte Metroid, das Original auf dem NES. Dann Mighty Bomber Jack, das kannte ich jetzt selber nicht. Das scheint so ein bisschen ein Jump'n'Run in Höhlen zu sein, konnte ich mir aber nicht mehr genauer richtig angucken. Und Twinbee ist zumindest ein Name, der mir etwas sagt. Das ist ein Vertikalshooter, der auch einige Sequels hat und auf einigen verschiedensten Plattformen immer wieder aufgetaucht ist von Konami. Also schöne Titel durchaus dabei, aber das reißt jetzt nicht raus und wird mich auch nicht dazu bewegen, Nintendo Online sich zu holen. Also da passiert im Moment nicht so viel. Im Dezember kommen auch nochmal ein paar Titel, die werden wir dann nächsten Monat erwähnen, aber nur der Vollständigkeit halber.
Bleiben die alten dann eigentlich oder fallen dafür wieder welche raus? Bis jetzt bleiben
Bisher sind alle noch drin. Wir haben dann noch keine Verluste, Aber jetzt so kleine Highlights wie Super Nintendo-Spiele oder gar GameCube oder irgendetwas in die Richtung, wo die Fans aus dem Häuschen wären, von denen ist weit und breit nichts zu sehen. Und der Sprachchat läuft auch noch immer noch über die App. Also so richtig viel ist noch nicht da. Interessant, was ich gelesen habe, ist, dass irgendwie die Performance online, das Matchmaking und so zum Beispiel bei Splatoon 2 nicht mehr so gut funktioniert, was ziemlich komisch ist, wenn man überlegt, dass man jetzt dafür Geld verlangt.
Naja, aber es sind halt weniger Leute online dafür,
das
oder?
Könnte natürlich das hängt ja auch so sein. Und Smash Brothers wird natürlich auch noch viele Leute abziehen von dem Pool. Also ich weiß es nicht, ob sich da Nintendo wirklich bisher einen Gefallen getan hat, damit diesen Service jetzt kostenpflichtig zu machen. Aber nun gut, wir werden sehen, wo die Reise hingeht.
Gut, also wir kommen zu Xbox Games with Gold im November und es geht los, wie immer, mit einem Titel, den es leider nicht mehr gibt. Das liegt ja immer in der Natur der Sache. Heute ist der 18. November bei uns zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist, wenn ihr jetzt hört, der 19. November und bis zum 15. November gab es Assassin's Creed. Das ist ja leider immer so, dass wir einen Titel verpassen. Das handelt sich tatsächlich um den allerersten Assassin's Creed-Titel aus dem Jahre. Ich habe echt gestaunt, als ich das wieder gesehen habe. Der ist ja wirklich schon so lange her. 2007 ist die Xbox 360-Version. Natürlich klar von Ubisoft und halt so der Uropa der Assassin's Creed-Reihe. Und hast du mal wieder reingeschaut? Mhm. Also ich weiß noch, dass ich erst mit dem zweiten Teil wirklich warm wurde damit. Ich habe schon den ersten gespielt, weil ich es einfach unfassbar faszinierend fand. Aber dieses Versprechen, da so durch die Welt zu laufen und als Assassine in der Welt rumzustreunern, der hat sich erst so richtig ab 2 richtig gut angefühlt. Hast du mal wieder reingeguckt, wie sich der spielt? Ob dieses Gefühl geblieben ist?
Ja, ist ganz lustig. Ich habe damals Teil 1 relativ spät auf dem PC nachgeholt und durchgespielt, weil mich das historische Setting, wir sind ja in Jerusalem und Damaskus und Akkon, Zeit der dritten Kreuzzüge, so im 12. Jahrhundert, das hat mich unglaublich fasziniert und da habe ich über die nervigen Geschichten, dass es noch relativ repetitiv war, dass diese Aufgaben noch sehr einfach waren, also
es war immer das Gleiche auch.
Und es wird in Teil 2 vielfältiger und viel interessanter und komplexer, habe ich hinweggesehen damals. Und ich hatte mir dann vorgenommen, ja, okay, ich gucke mal rein.
Wir hatten ja nichts, Attila.
Damals kannte man es noch nicht anders. Genau. Und dann habe ich mir vorgenommen, okay, ich gucke noch mal rein. Und dieses Spiel macht meiner Meinung nach einen großen Fehler, aber das ist etwas, was ich nie gemocht habe an der Assassin's Creed-Reihe, nämlich dieser moderne Zukunftsgeschwurbel Desmond Miles, Abstergo-Teil.
Hey, nichts gegen Desmond, ja? Hier, Team Desmond, Hashtag Team Desmond forever. Ich bin immer noch der Desmond als eigenen Assassinen-Teil haben will.
Ich glaube, bitte, das wäre sogar noch erträglicher, wenn sie wenigstens sich auf ihn konzentrieren würden und nicht diese schrecklichen laufe dahin, laufe dorthin, lege dich wieder in den Animus-Sequenzen. Und damit startet dieses Spiel. Und das habe ich jetzt auf der 360 wieder gemerkt. Der Einstieg ist einfach unglaublich verschwurbelt mit Desmond und macht eigentlich keine Lust. Also es dauert, bis man dann erstmal wieder sozusagen über den Animus in Jerusalem im Heiligen Land landet. Und ich finde, es spielt sich immer noch ganz, ganz gut. Und die 360 auf der Xbox One ist ja sowieso dann alles ganz, ganz flüssig und so. Aber ich habe immer weniger Toleranz für diese doch relativ langen Desmond-Teile in dem ersten Teil. Das haben sie ja später ein bisschen besser in den Griff bekommen.
Aber wie krass war der Bruch jetzt von der Steuerung so wieder zurück zu diesem alten Assassin's Creed-Style nach jetzt Origins und Odyssey?
Ja, das ist ganz lustig. Ich habe die beiden Origins und Odyssey noch nicht gespielt.
Deswegen war es für dich auch noch.
Ich bin noch so im alten System.
Dann geht's ja noch,
genau. Man hat noch nicht durch die Tür geblickt, sondern ist noch in dem alten drin. Und da finde ich, ist es ganz schön, die Anfänge nochmal zu entdecken. Und ich finde bis heute, dass dieses Mittlerer Osten, heilige Land zu dieser Zeit, das hat einfach eine Faszination.
Ja, vom Setting her war es schon einer der geilsten Assassin's Creed. Das fand ich schon auch. Also die ersten drei Teile, die sind ja wirklich unschlagbar, was die Atmosphäre da angeht. Die Städte später wurden immer besser und größer. Also allein das Istanbul zum Beispiel war fantastisch.
Einer meiner
Lieblingsteile. Ja, aber so dieses ursprüngliche da in Jerusalem, Damaskus und was war's, Akkon?
Gell? Akkon zum Beispiel, ja.
Da rumzulaufen, das war schon, da hatten so dieser Streit zwischen den Assassinen und den Templer, der war da halt irgendwie noch so frisch und neu und nicht so ausgeleiert, so mit diesem heiligen Apfel und so, super.
Ja, und das war auch relativ stark im Hintergrund, ja. Also ich finde.
Aber es war halt noch so neu, dass es sich trotzdem auch cool angefühlt hat, finde ich, diese Mischung aus diesem modernen Abstergo, Animus und dann halt so diese Templer Fehde. Das fand ich bis heute faszinierend. Ich meine, da hat es halt noch funktioniert und sich nicht wie so eine Karotte, die vor deiner Nase schwingt, angefühlt.
Ja, aber Vorsicht, Spoiler, also wenn es dann nachher mit diesen Außerirdischen und Rassen und weiß der Teufel was geht, es hängt einen ab. Und da finde ich, da hätte es gut getan, beide Geschichten ein bisschen zu streamlinen. Und das, wie du sagst, das funktioniert hier am Anfang noch besser. Aber es sind halt doch relativ langweilige Sequenzen, wo Desmond halt einmal ins Klo geht und wieder rauskommt und dann sich wieder in den Animus legt und du fragst dich halt, warum verbrate ich hier eine halbe Stunde mit diesem Rumgelaufe.
Aber ganz schlimm fand ich, wenn man mit ihm auch wirklich klettern musste, dann über so Kisten und so. Das ist ja, weißt du, so, hä, nein, ja. Lass mich doch wieder zurück. Na gut, aber ich hoffe, ihr habt es runtergeladen. Wer nochmal einen Blick zurück ins Jahr 2007 werfen möchte, der kann sich Assassin's Creed auf der Xbox dank Abwärtskompatibilität ja nochmal angucken und dann schnell wieder zurück zur Odyssey gehen. Oder den nächsten großen Blockbuster starten. Das ist schon ein ziemlich guter Monat, würde ich sagen, für die Xbox, was die Namen angeht. Battlefield 1 ist nämlich jetzt auch vom 1. bis zum 30. November verfügbar im Xbox Games with Gold Programm. Und ich glaube, zu Battlefield 1 muss man ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel sagen. Ist natürlich schon ein Brett, was da im Gold Programm angeboten wird. Gerade jetzt auch, weil halt Battlefield 5 so kurz vor der Tür steht, kann man da sicherlich nicht so viel falsch machen aus Microsoft Sicht, oder?
Ja, aber das dann ist doch. Ich glaube, das kommt extrem auf die Perspektive an, die man auf das Spiel ein bisschen hat. Mhm. Also, ihr habt ja sowohl einen Singleplayer-Podcast gemacht als auch einen Multiplayer. Das ist um die 1736. Mhm. Ich glaube, einmal auch mit Herrn Kaschke, mit dem spiele ich auch immer wieder oder habe viel Battlefield 1 gespielt, jetzt auf der PS4. Und das ist halt so ein bisschen ein vergiftetes Geschenk für mich gerade, was da Microsoft gemacht hat. Das hat zwei Gründe. Die Qualität von Battlefield 1, besonders jetzt nach den vielen Patches und DLCs und so, ist ungefragt eine hohe. Es gibt immer noch ein paar Probleme, das sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist es ein gutes Spiel geworden, das gut funktioniert und das gut motiviert und das sehr viel vielfältige Sachen bietet. Nur für mich ist halt eine Sache unverständlich. Die eine ist, die ganzen DLCs wurden im September verschenkt von EA, nämlich gerade unter dem Aspekt der Werbung für Battlefield 5. Mhm. Das heißt, warum nicht da ein Games with Gold? Da hätten die Leute gleich das Hauptspiel und die DLCs bekommen können, die jetzt nicht dabei sind.
Wenn man es aber die DLCs sich geladen hat, dann kann man die jetzt natürlich nutzen. Also es passt ja dann schon, wenn man halt das irgendwie gemacht hat.
Wenn man das vorhergesehen hätte, ja, wahrscheinlich. Aber das werden die wenigsten gemacht haben. Und das andere ist, und da schließe ich mich sozusagen Herrn Kaschke und seinen Mitspielern an, und das war jetzt die letzten Tage auch immer wieder sozusagen Thema beim Spielen, nämlich endlich kommt Battlefield 5 raus. Endlich sind wir den Scheiß mal los. Und wir haben das sehr gern gespielt, aber irgendwann erschöpft es sich halt. Und jetzt werden sehr, sehr, sehr viele Leute wechseln auf Battlefield.
Ja, ich meine, gerade heute, also jetzt, wo ihr den Podcast hört, am 19. November ist genau der Erscheinungstag für Battlefield 5. Also von daher, oder V. Und das heißt, die ganzen Leute, die Battlefield halt spielen, die werden natürlich alle wechseln, da gebe ich dir recht. Aber andererseits ist es halt auch nicht die Zielgruppe für ein Battlefield 1 im Games with Gold Programm. Also die Leute, die jetzt Battlefield 1 schon ein Jahr gespielt haben, die haben es ja eh schon. Die wechseln alle zu Battlefield 5. Aber die Leute, die jetzt vielleicht noch gar keinen Bezug zu Battlefield hatten, die vielleicht jetzt Battlefield 5 irgendwelche Videos gesehen haben und sich denken, ach ja, dann kann ich ja erstmal diese kostenlose Version anschauen, mal schauen, ob ich damit warm werde. Ich will vielleicht nur die Singleplayer-Aspekte irgendwie erleben. Für die ist es ja gedacht. Also es ist ja nicht für die Leute wie ihr, die sowieso jeden Abend im Battlefield-Universum rumhängt. Die haben das doch eh schon ewig.
Wahrscheinlich schon, aber es ist halt schade, weil denen sozusagen nur noch ein halbes Erlebnis geboten wird. Mhm. Der Singleplayer, ich fand den nie reizvoll, aber wenn es jemand dort findet, dafür ist es auf jeden Fall gut geeignet, den jetzt mal reinzugucken. Multiplayer ist man halt beschränkt auf die Karten vom Anfang Und für ein paar Matches haut es dann vielleicht noch hin, aber ja, man sollte da sich jetzt nicht zu viel erwarten von Battlefield 1. Es ist schön, dass sie es mit drin haben. Wie gesagt, ich hätte September wäre ein eleganter Move von Microsoft gewesen, nämlich zu sagen, hey, wir bieten euch sozusagen komplementär zu EA das Grundspiel. Hier habt ihr alle DLCs und ihr habt noch 2 Monate das volle Programm mit all den Leuten, die alle heiß sind auf Battlefield 5. Und ich glaube, das würde auch marketingtechnisch hätte es viel mehr Sinn gemacht, weil die Leute, die jetzt gesagt hätten, hey, ich habe viel Spaß in Battlefield 1 gehabt. Oh, die Leute wechseln alle zu 5.
Dann wechsle ich mal mit.
Und jetzt kriegt man halt, ja, ich bin mal gespannt. Mich würde echt mal so diese Perspektive interessieren von jemandem, der nie Interesse daran hatte, ob der sich das nochmal anguckt und ob der beim Singleplayer nochmal glücklich wird. Keine Ahnung. Ich kann schwer bewerten, weil ich da natürlich sehr vorgeprägt bin.
Du bist halt auch aktiver Battlefield-Spieler, klar.
Genau.
Aber ja, das ist jetzt auch nicht erst ab heute verfügbar. Also es war jetzt ja auch schon den ganzen Anfang des Monats verfügbar. Also von daher kann es ja schon auch ein paar erwischen, die jetzt halt am 1. November, die sich das runtergeladen haben, gespielt haben. Richtig, klar. Und dann jetzt sagen, okay, jetzt habe ich Bock auf den Fünfer. Und genau dafür ist es, glaube ich, gedacht.
Als genau, es gibt ja Leute, die einfach mal 3 Wochen das Ding spielen. Genau. Und das kommt mir gar nicht in den Sinn, der sozusagen jetzt wirklich bis zum Ende Battlefield 1 gespielt hat. Auch dank Herrn Kaschke.
Genau. Dann ist ja gerade auch Diablo in aller Munde, seit es für die Switch wieder neu rausgekommen ist. Da warte ich ja immer noch drauf, dass Diablo hier in einer der beiden Programme auftaucht. Aber zumindest was Ähnliches ist herausgekommen, nämlich auch von EA, von den Visceral Games, die auch Dead Space gemacht haben. Von denen haben wir ja schon sehr viel hier gesehen. Also die komplette Dead Space-Reihe war ja auch schon Teil des Programms. Und die haben so eine Mischung aus naja, so ein bisschen von der Thematik her eher so ein bisschen Diablo angelehnt, aber eben eher im Stile eines God of Wars, nämlich Dantes Inferno. Bom, bom, bom. Und das ist ein fantastisches Spiel. Und wir hatten das ja tatsächlich, das ist ungefähr so alt wie wir, dieses Spiel. Das kam 2010 raus. Und dann haben der Micha und ich gemerkt, hey, sag mal, Dantes Inferno, das war doch eins der besten Spiele 2010. Was ist denn damit, wieso haben wir das denn damals nicht gecastet, der Boris und ich? Ja, aus dem einfachen Grund, weil wir im November erst angefangen haben und das Spiel kam kurz vor uns raus. Und dann hat der Micha gesagt, das kann ja gar nicht sein, da mache ich doch nochmal einen Cast dazu. Deswegen haben wir ein neues Format etabliert, das heißt nachgeholt, indem wir Spiele, die halt vielleicht irgendwie vor unserer Zeit oder die wir verpasst haben, die wir nie besprochen haben, nochmal neu besprechen, so ein bisschen so, eher so ein bisschen wie ein Nachschlag oder sowas in der Art. Und da hat sich der Micha den Sebo geschnappt und hat in Folge 2262, noch gar nicht so lang her, nochmal komplett über alle Nackedeis in Dantes Inferno ausführlich gesprochen. Ja, kanntest du das denn schon? Hast du es jetzt nochmal frisch gespielt oder war das dir schon ein Begriff, dieses Spiel?
Also ein Begriff war es mir auf jeden Fall. Ich habe damals die Tests gelesen und habe das auch wahrgenommen, alleine schon durch die Thematik Dante, ne? Dante Alighieri, die göttliche Komödie, das Inferno ist ja der erste Teil, ist berühmt, italienische Literatur. Und ich habe sogar mal eben, also ich habe es gelesen, auch ein Teil davon. Und deswegen hat mich, allein durch die literarische Vorlage, hat mich das schon gereizt. Ich muss sagen, ich war durch die visuelle Thematik etwas abgestoßen. Es ist schon sehr heftig. Also das haben sie sehr gut gemacht. Das muss man ihnen lassen. Da habe ich jetzt wegen dem Podcast einfach nochmal reingeguckt. Da ist Visceral Games, hat da einfach einen guten Draht. Das erinnert manchmal jetzt nicht von der Thematik, aber von diesem Ekelfaktor sozusagen schon mal an Dead Space.
Mhm. Und die haben klar, es geht um die Vorhölle, also um die.
Ja, genau. Also Dante steigt ja durch die neuen Kreise der Hölle hinab und versucht da seine geliebte Angetraute aus den Fängen des Teufels zu entreißen. Und
was man halt so macht sonntags.
Was man halt so macht, wenn man zurückkommt, sündenbeladen vom Kreuzzug, womit wir wieder mal bei Kreuzzügen wären wie bei Assassin's Creed. Und das haben sie wirklich richtig, richtig gut inszeniert. Also die Soundkulisse, die Grafiken, die ganze Atmosphäre, die ist auf den Punkt. Also das hat wirklich, da wird einem unwohl irgendwann. Da will man eigentlich auch schnell durch. Und ich war überrascht, dass mich das Spiel jetzt doch mehr in den Bann gezogen hat, als ich ursprünglich gedacht habe. Vielleicht bin ich auch einfach jetzt abgehärtet durch Le Buffet,
was ich mir hier jeden Kram... Moin, made me enjoy it, genau.
Ja, genau, also nachdem ich mir Dead Space und Outlast und was für Spiele ich mir schon alles angucken musste.
Hier. Mich als schlechter Einfluss hier, genau.
Ja, genau. Also ich empfehle allen mal den Cast, der gibt einen guten Eindruck. Das Ding hat ein ordentliches, abwechslungsreiches, wurftiges Kampfsystem. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Hat ein paar nervige Stellen, wieder so Trial-and-Error-Geschichten. Und aber wer auf God of War steht, so von der Mechanik und ein bisschen was diesem ganzen Höllenschlund und Verderben abgewinnen kann, dem kann ich das nur wärmstens ans Herz legen. Das ist gut gemacht. Also es ist wirklich ein guter Titel, spielt sich auch noch sehr flüssig. Also hat mir wirklich rein vom Alter her, klar, man merkt es an einen oder anderen Ecken. Es ist jetzt nicht die grafische Opulenz wie so ein God of War 4, aber insgesamt finde ich das einen richtig guten Titel für eine Xbox.
Ja, es ist halt auch dieses alte God of War, also nur falls man das jetzt nicht rausgehört hat. Es ist so wie die ersten drei God of Wars und nicht wie jetzt das aktuelle.
Ja. Es gibt auch noch ein Anime
Kamera und so.
Dazu, der die Geschichte auch erzählt, der nicht auf Netflix und Amazon Prime ist. Ist vielleicht auch so besser, weil Micha den ganz schlecht fand. Also, falls jemand in die Thematik einsteigen will, ich glaube, das Spiel ist ein guter Zugang und eine gute Möglichkeit.
Ja. Und einer der wenigen Literaturverfilmungen, also jetzt mal von Säulen der Erde heute abgesehen, gibt es ja eher selten, dass so klassische Literaturstoffe irgendwie verfilmt werden, obwohl das ja eigentlich viel hergeben würde. Also, weißt du, so, warum nicht mal ein Spiel über die Nibelungenlied, weil ich das zufällig gerade im Theater gesehen habe. Außer Siegfried bei
Soul Calibur.
Soul Calibur, da wäre doch noch mehr drin. Ja. Also warum nicht? Ich wundert mich immer seit Dantes Inferno, dass da nicht mehr mit passiert, mit so alten Stoffen.
Ja, die geben schon einiges her, aber da hat man im Prinzip die ganze griechische Mythologie bei God of War und irgendwo wurde, glaube ich, schon mal Faust in irgendeinem japanischen Spiel verpackt, aber das führt uns, glaube ich, zu weit weg.
Na gut, dann kommen wir zu was völlig anderem, nämlich Raise the Sun, garantiert keine Literaturverfilmung. Ein Endless Runner, oder so im weitesten Sinne, hat Micha drüber gecastet. War da Daniel dabei? Ich weiß gar nicht mehr, wer da zu Gast war, aber es war auf jeden Fall ein Micha-Spiel, glaube ich, oder?
Ja, es war auf jeden Fall Daniel. Ich weiß nicht, ob es Micha dabei war.
Daniel, ja.
Also Daniel hat das vercastet mit jemandem, glaube ich, und es ist ein ganz faszinierendes Spiel, war damals 2015 sogar schon im PlayStation Plus Programm. Daher kannte ich das auch schon. War ein Kickstarter-Projekt. Und ist für den PC damals 2013 schon rausgekommen, für die Xbox One 2017. Und ist ein ganz minimalistisches, reduziertes Spiel. Also man hat so einen Gleiter, der automatisch, deswegen Endless im Prinzip, so ein Wald von geometrischen Formen fliegt mit einer extrem hohen Geschwindigkeit der Sonne entgegen. Man ist ein Solargleiter, also das heißt, wenn die Sonne untergeht, dann ist Ende von dem ganzen Spiel und das kann man so ein bisschen verzögern, indem man Items aufsammelt und indem man halt, man muss diesen Gegenständen ausweichen. Und das Interessante ist gleichzeitig dabei, dass es nach einer gewissen Zeit sich sozusagen so ein bisschen zufallsgeneriert neu, die Welten generieren sich neu. Es gibt verschiedene Regionen, die immer ähnliche Elemente haben, aber die Versatzstücke werden neu zusammengewürfelt, alle 24 Stunden oder so. Und das Spiel ist auf Highscore optimiert und hat inzwischen sogar Missionen. Die haben, glaube ich, damals 2015 in der PlayStation-Fassung noch gefehlt. Das ist, deswegen finde ich es jetzt auch ein bisschen besser, aber es ist ein Spiel für Enthusiasten. Also reingucken auf jeden Fall. Das ist visuell spannend. Das ist auch gameplay-technisch einfach sehr, sehr poliert und minimalistisch. Also lohnt sich auf jeden Fall ein Blick rein. Aber ich komme bei dem Spiel nicht wirklich weiter. Also man braucht da wirklich ein gutes Gefühl für diesen Gleiter und gute Vorausahnung, wo ich hinfliegen will. Und ich donner halt ständig gegen irgendwelche Gegenstände und dann ist das Spiel auch zu Ende. Aber wie gesagt, durch diese Perks und Levelaufstiege hat man inzwischen ein paar Möglichkeiten mehr. Das macht das Spiel vielleicht auch ein bisschen zugänglicher und ist aber auf jeden Fall ein schöner Teil, dass es mal mit drin ist im Xbox One Games of Gold Programm, weil das so ein Spiel ist, das muss man mal gesehen haben, finde ich, hat interpretiert einfach dieses Endless Runner Thema einfach mal neu und ist halt wirklich langfristig für Enthusiasten gedacht, aber für jeden mal einen Blick wert.
Gut, kann man wenig falsch machen, denke ich, oder? Das, ja. Ansonsten hört man die Folge nochmal rein. Das war es dann auch bei Xbox, glaube ich. Ja, genau. Dann kommen wir rüber zu PlayStation Plus. Und da gibt es auch einen alten Bekannten. Das ist aber tatsächlich wirklich ein Micha-Spiel. Nämlich, hört man schon allein vom Namen, nämlich Yakuza Kiwami. Das ist die, ja, also die Kiwami-Reihe von Yakuza. Die hat ja auch so eine nummerierte Reihe und kam 2017 natürlich für die PlayStation 4 und ist sozusagen, oder nicht nur sozusagen, sondern ist konkret ein Remake des allerersten Yakuzas, was für die PS2 rauskam. Und wenn euch das gar nichts sagt, dann müsst ihr unbedingt mal die Retrospektive anhören, die Micha mit Miet gemacht hat. Da reden sie so sehr ausführlich auch über das Ganze drumherum und auch über die Verfilmungen und so weiter. Und aber zu Kiwami haben wir auch eine eigene Folge. Und wem es gar nichts sagt, das ist ein bisschen vorstellbar wie vielleicht die Rockstar Games, die GTA Games, aber halt in Japan mit japanischem Setting, japanischen Minispielen und ja, im Endeffekt mit einem sehr actionlastigen Brawler-Kampfsystem. Also GTA in Japan ist, glaube ich, so die Kurzform, aber steckt natürlich deutlich mehr hinter. Es ist nämlich ein sehr traditionelles japanisches Spiel auch.
Ja, und manche sagen ja sozusagen eine inoffizielle, weitergedachte Variante von Shenmue, weil ich glaube, der gleiche Produzent da mit drin steckt und so. Und ich finde es eigentlich ein idealer PlayStation Plus-Titel. Das ist der erste Teil, der damals für die PS2 erschienen ist. Den haben sie wirklich mit sehr viel Liebe geremaked. Also sie haben die Grafiken aufgebohrt. Sie haben
und dadurch halt auch gut zum Einsteigen, gell?
Genau. Ja, wunderbar. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich wollte da immer mal reinschauen. Aber wenn man so von 6 Teilen spricht, das ist so, ne, man zögert da so ein bisschen. 6 Teile verteilt auf mehrere Konsolengenerationen. Wo fängt man da an? Und es ist auch wirklich, ne, es ist ein japanisches Spiel, es ist dialoglastig, es hat tausende von Charakteren, die unglaublich liebevoll gestaltet sind, die auch interessant sind, da wo man auch gerne mal sozusagen im Notizbuch nochmal nachliest, wer ist das, aber das sind halt Yakuza-Familien, also Mafia-Familien, die alle miteinander zusammenhängen in unterschiedlichen Clans, die unterschiedlichen Dienste miteinander verbandelt sind, also am Anfang versteht man halt nichts. Und das Ganze ist auch nur japanisch vertont, mit englischen Untertiteln, also keine deutschen. Aber es ist unglaublich atmosphärisch. Also es hat mir die 1,5-2 Stunden, die ich da reingesteckt habe, das hat mir viel Spaß gemacht. Das Kampfsystem ist, das merkt man so ein bisschen das Alter an, finde ich. Das ist noch relativ, einerseits ein bisschen kompliziert, andererseits ein bisschen träge. Ich glaube, das ist heute eleganter gelöst, aber wie wunderbar sie diesen Teil dieser Stadt, also die gehen den anderen Weg, nicht wie Rockstar immer riesigere Welten gemacht hat, sondern zu sagen, nee, wir konzentrieren uns auf einen kleinen Teil dieser Open World und den modellieren wir perfekt aus über die Restaurants und die Menschen und die Werbeschaltung, Büros. Ja. Also wirklich sehr, sehr schön. Man ist viel unterwegs zu Fuß und hat eine unheimlich detaillierte Welt, wie du sagst, mit diesen Minispielen und mit diesem doch ganz unterhaltsamen Kampfsystem. Und das Ganze ist auch ordentlich zusammengebaut mit entsprechenden Questlogs und so weiter. Also man kommt da wunderbar durch und hat so eine richtig tolle Atmosphäre. Und dadurch, dass es der erste Teil ist, finde ich, ist der perfekte Einstieg. Ich glaube, das ist auch Micha und Miet haben das so gesehen. Ja. Wenn man mal reingucken will, ist das jetzt eigentlich die perfekte Möglichkeit und das sollte jeder mal nutzen. Und auch wenn es am Anfang ein bisschen irritierend ist, dass man jetzt nicht gleich mit der großen Action einsteigt, sondern so ein bisschen langsam, es lohnt sich, finde ich. Also es erzählt eine spannende Geschichte, die auch besonders im ersten Teil noch relativ stringent erzählt ist, ohne zu viele Charaktere zu wechseln, was dann später, glaube ich, bei den anderen Yakuza-Teilen noch etwas mehr hinzukommt und verwirrend dann ist.
Gut, also da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, wenn man irgendwas mit japanischen Spielen anfangen kann, dann so muss man das, glaube ich, gesehen haben, wenn man so GTA-Spiele mag sowieso. Und dann kommen wir zum nächsten Titel, nämlich Bulletstorm, aber in der Full Clip Edition. Und das ist nämlich wirklich wichtig, weil das ist ein Shooter, ein First-Person-Shooter, der 2011 rauskam und eine ganz, ganz furchtbare deutsche Version hatte. Das war so ein Shooter, der sehr mit diesem Ragdoll gearbeitet hat. Das heißt, du konntest in der Luft zum Beispiel mit deinen Knarren die Leute noch jonglieren, indem du halt irgendwie auf die Füße oder auf die Arme oder so geschossen hast. Da gab es halt Special Moves, die du bekommen hast, wenn du, also so Bonuspunkte, die du bekommen hast, wenn du irgendwas Komisches mit den Leuten anstellst. Und das hat damals dafür gesorgt, dass die deutsche Version extrem geschnitten war. Auch es waren einige brutale Szenen drin, die aber gleichzeitig mit so einem unglaublichen Humor gearbeitet haben. Also Bulletstorm war auch ein sehr witziges Spiel und war so ein sehr arcadiges Game eigentlich, aber hatte dann immer so diesen Bruch zwischen diesen ganz schlimmen Sachen und dann gleichzeitig aber eben diese Albernheit. Und das hat irgendwie damals überhaupt nicht funktioniert. Und die deutsche Version, also für die USK, und die deutsche Version war wirklich so zerstückelt, dass man sie wirklich nicht mehr verstanden hat, was da eigentlich gerade passiert. Und die Full-Clip-Edition kam dann 2017 und war quasi ein Remake, aber hauptsächlich, was sich getan hat, war eben, dass jetzt auch in Deutschland diese deutsche Version die internationale Version ist. Und von daher kann man das jetzt so auch, glaube ich, uneingeschränkt empfehlen. Wenn man irgendwas mit Shootern anfangen kann, dann gehört Bulletstorm auf jeden Fall zu einem, finde ich, zu einem Must-Play. Und gerade in so einem Programm wie PlayStation Plus sollte man da mal einen Blick reinwerfen. Also ich hatte sehr viel Spaß damals damit.
Ja, das Spiel ist unverschämt sozusagen. Es ist brachial, es ist abwechslungsreich, es ist völlig überzogen. Ja. Und gerade durch diese Mischung aus dreckigem Humor und unglaublich, ja, teilweise vulgärer Sprache, aber halt auch so einem, ja, fast, also wirklich grenzdebiler Action. Mhm. Man kann es dem, also es ist überraschend unterhaltsam, und weil es halt alles nicht mehr ernst nimmt, verschwindet diese Gewalt etwas. Also es ist nicht so brutal, wie man es normalerweise denkt. Wenn man das in Videos sieht, stößt es einen ab, aber durch diese ganze Atmosphäre, die wirklich manchmal dumpf ist, die aber dadurch auch manchmal guten Humor, also das kriegen sie irgendwie hin, den Humor gut zu treffen. Und das, wie du sagst, es hat so ein arcadiges Feeling. Man muss sozusagen verschiedene Aufgaben kann man erfüllen, kriegt dafür Punkte, wenn man, keine Ahnung, die Gegner durch ein explodierendes Fass in die Luft befördert
oder so. Es hatte so ein bisschen das Spielgefühl von so einem Tony Hawk's, witzigerweise. Also du musst wie so Tony Hawk's Tricks eigentlich machen, aber indem du Gegner erledigst. Vielleicht so in der Art kann man sich's vielleicht ein bisschen vorstellen. Ja, so, genau. Ketten, du kannst dann so Combo-Ketten machen und machst dann halt einen Trick nach dem anderen, hast so eine Elektropeitsche, kriegst irgendwie Special-Combo-Meter, wenn du zwei Feinde in die mit der Waffe in die Stacheln schubst und so weiter und so fort. Also spielt sich völlig anders als jetzt so ein, keine Ahnung, wie, so ein Standard, halt so ein Doom oder so. Ja? Also eine ganz andere Art von First-Person-Action.
Und völlig over the top. Und das rettet es dann im Prinzip. Und deswegen finde ich, ist ein ordentliches Remake, das mich jetzt überrascht hat, weil ich habe immer den Game One-Test, glaube ich, davon im Kopf, wo man mehr oder weniger sich sehr schön drüber lustig gemacht hat. Und mich hat es aber gleichzeitig ziemlich abgestoßen. Aber wenn man es selber spielt und so ein bisschen in diese Atmosphäre eintaucht, dann hat es wirklich sowas, so ein Arcade-Feeling. Und das finde ich einen schönen Gegenentwurf diesen Monat auf der PS4 zu Yakuza Kiwami. Mhm. Und deswegen hat man da sehr schöne zwei Extreme sozusagen. Auf der einen Seite den eleganten Yakuza, auf der anderen Seite die völlig dumpfen Shooter, Space Marine Shooter Typen.
Ja, aber im Vergleich zur Xbox, glaube ich, der bessere Shooter. Also ich würde auf jeden Fall Bulletstorm jederzeit Battlefield 1 vorziehen.
Oh ja, auf jeden Fall ist es ist ein kurzweiliges Spiel, und deswegen finde ich, passt sowas in so ein PlayStation Plus Xbox Games with Gold Programm sehr gut rein. Das kann man einfach mal durchspielen. Kleiner Hinweis, man hat wahrscheinlich schon gedacht, das erinnert mich irgendwie an Duke Nukem, das Original. Es gibt theoretisch Duke Nukem Bulletstorm Tour, wo man sozusagen den Duke spielt.
Nicht so ganz als Gastrolle sozusagen.
Genau. Ja, genau, man ersetzt den einen Charakter durch Duke Nukem, sogar mit Originalsprecher, was natürlich sehr toll ist, funktioniert nur nicht ganz grafisch und ist leider nicht mit drin in der Version. Also man muss es als DLC noch nachkaufen. Es wird auch angeteasert, aber man kann es nicht auswählen. Bisschen schade.
Ja, aber verpasst man auch nichts, wenn man den nicht hat.
Nee, glaube ich auch nicht.
Genau, witzig, belanglos geht's auch weiter mit Jackbox Party Pack 2. Das ist nämlich der PS3-Titel. Also das waren die zwei PS4-Titel, Yakuza und Bulletstorm. Und dann kommen wir jetzt zu den zwei PS3-Titeln, die ja leider nicht auf der PS4 spielbar sind. Verdammte Scheiße, Sony. Den würde ich nämlich gerne mal anschauen, aber ich habe meine PS3 wirklich abgebaut jetzt inzwischen. Ich habe da keinen Bock mehr, die hochzufahren. Aber Jackbox, da hätte ich gerne mal reingeschaut, denn ich bin riesiger You Don't Know Jack-Fan aus den 90ern. So eine Quiz-Serie, die sich alles andere als ernst genommen hat. Und ich habe immer gesehen, dass da diese Jackbox irgendwas damit zu tun hat. Aber du magst mir bestimmt genauer erklären, was es mit Jackbox auf sich hat und was in diesem Partypack 2 drin steckt.
Ja, das sind im Prinzip die gleichen Entwickler, die das so ein bisschen erst als geistigen Nachfolger angesetzt haben und dann im Prinzip umgeschwenkt sind und davon auch inzwischen 5 Teile sogar gemacht haben bis 2014.
Von der Jackbox, meinst du?
Mhm. Genau, von den Jackbox Party Pack. Und es ist halt nicht mehr ganz so stark auf Quiz getrimmt, wie damals die You Don't Know Jack Spiele, sondern da ist ein bisschen, da ist alles Mögliche mit drin. Also da sind sowohl Quizze drin, als auch so ein bisschen Brettspiel-Anleihen und so weiter. Und davon haben die, wie gesagt, 5 Spiele gemacht. Immer Jackbox Party Pack 1, 2, 3, 4, 5. Und wir haben jetzt auf der PS3 den 2. Teil ganz gut gemacht, im Prinzip ganz unkompliziert. Man kann durch das Spiel sozusagen in den wie heißt das von Sony jetzt, dieses
Playlink
ist ja ein bisschen anders gedacht, nämlich die PlayStation macht sozusagen den Host und die Smartphones brauchen eine App. Don't Know Jack bzw. Jackbox Party Pack hat es anders gelöst. Die sagen einfach, geh auf die Webseite, hier gibt es einen Raum, den haben wir für dich aufgesetzt und dann kann man sich da völlig unkompliziert einloggen.
Statt ein Gamepad in die Hand zu nehmen, oder wie?
Genau, mit dem Smartphone, Tablet und PC. PC würde ich jetzt nicht empfehlen, weil es gibt auch so Malaufgaben, die funktionieren einfach mit dem Touchscreen besser. Und dann kann man da bis zu 8 Spieler mit reinholen. Cool. Das ist leider ein bisschen undurchdacht, dass manche Spiele funktionieren mit 8, manche mit 6, manche mit wieder 6. Und das ist ein bisschen doof. Aber insgesamt empfehle ich sowieso nur mit spielt, wenn man es noch spielen möchte. Also wenn man die PS3 noch da hat, dann mit 3 Spielern aufwärts. Ich habe es mal allein probiert, da funktioniert nur ein Spiel. Zu zweit funktionieren die anderen. Aber es ist nicht ganz so spannend. Und das sind 5 Minispiele, auch teilweise Weiterentwicklungen von dem ersten Jackbox Party Pack. Und das eine erinnert so ein bisschen an das Brettspiel Dixit, das wird dir wahrscheinlich was sagen, wo man sozusagen irgendwas sich sozusagen imaginär was vorstellen muss oder sowas andeuten muss. Und dann kriegt man Punkte dafür, wenn die Leute dafür voten oder halt nicht.
Ja. Und, also es geht alles so ein bisschen mehr in diese Brettspielecke, oder?
Ja,
also so tabumäßig und solche Sachen.
Ja, so ein bisschen, dann gibt's was mit Sounds und im Prinzip geht's immer darum, kann ich die anderen Leute irgendwie irgendwas vortäuschen, muss man was schätzen, muss man was malen, muss man zusammen kooperieren, um eine Bombe zu entschärfen, was so über so verschiedene wie so Textangaben, die jeder ein anderer hat. Also jeder hat eine Karte, weißt du, das kennst du bei Brettspielen auch. Irgendjemand hat eine Information, der andere die nächste und der nächste nochmal eine und man muss halt zusammen.
Aber viel wichtiger finde ich, jetzt hat es noch diesen Humor von You Don't Know Jack, wo einen der Moderator quasi auch so richtig zur Schnecke gemacht hat und so?
Also ich finde jetzt nicht, der Moderator ist nicht so stark, aber man hat so, es gibt sogar eine jugendfreie Kinderversion, die man aus einchecken kann und eine für Erwachsene. Also daran merkt man schon, das sind schon, der Humor hat sich erhalten. Also ist schon manchmal ganz frech und ein bisschen mit viel Humor gemacht und das trägt das Ganze auch. Nur wie du sagst, schade, dass es nicht mehr auf der PS4 ist, weil ich glaube, da hätten jetzt viel mehr Leute davon Spaß damit und leider ist ja auch kein Cross-Buy oder Cross-Save oder sowas. Es gibt's einfach nicht. Ich weiß gar nicht, ob die Party-Packs inzwischen auch für die PS4 erscheinen.
Und ich habe gerade mal geguckt, auf der Webseite bin ich gerade, die Jackbox Party-Pack 5 gibt's für PS4.
Ja. Genau, aber
und
halt
für PC natürlich und Xbox.
Ja, und das ist schade, weil das ist so ein Spiel, das könnte ich mir gut vorstellen. Bei mir ist die PS3 natürlich noch aufgebaut, wegen unserem Le Buffet. Und ich habe jetzt schon mal überlegt, wenn mal wieder 3 Leute herkommen sollten, dann werden wir das vielleicht mal ausprobieren, weil ich sehr rumstehen habe. Aber
und da sind ja jedes Mal neue Spiele dabei halt. Also die sind ja jedes Mal eigenständig, diese Jackbox-Dinger.
Genau. Ja, manchmal bauen sie aufeinander ein bisschen auf, dass es mal eine neue Idee ist und manchmal eine Weiterentwicklung. Aber an sich eigentlich, wie gesagt, glaube ich, kein schlechtes, kurzweiliges Spiel, aber die Plattform bricht dem Ganzen leider so ein bisschen das Genick.
Bei dem 5er ist auch wieder ein klassisches You Don't Know Jack dabei, sehe ich gerade. Aber ich glaube, so wie ich das ich habe immer so ein Newsletter von denen seit damals, nicht auf Deutsch, so wie ich das mitgekriegt habe. Also das war ja schon auch richtig geil übersetzt damals. Das You Don't Know Jack in der deutschen Version war fantastisch. Und die Spiele waren die jetzt dann auch in Deutsch. Also hier steht extra, The Jackbox Party Pack 5 ist in English only.
Das kann ich bei der PS3 leider nicht bewerten, weil ich immer alle meine Konsolen auf Englisch gestellt habe. Das habe ich mir auch kurz überlegt, als ich es dann gespielt habe. Aber ich habe es auf Englisch gespielt, daher weiß ich es nicht.
Okay, gut. Aber wie gesagt, der Fünfer ist, wie gesagt, nur auf Englisch. Ich glaube auch, dass das bei denen durchgehend so war. Sie sich da nicht mehr. Die hatten damals wirklich auch so richtig aufwendige Übersetzungen. Ich glaube, mit diesem Tommy Arnold oder so, der da, dieser Comedian auch, den man da so von inzwischen auch als Synchronstimme und so kennt. Ich glaube, das war der immer. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war der. Gut, also kann man mal runterladen, wenn man im Englischen mächtig ist und auf so Partygames steht und seine PS3 noch hat. Sehr viele Einschränkungen. Aber lohnt sich das denn auch für Arcado Series? Arcado Series, keine Ahnung, auch eine Minispielsammlung, wenn ich das richtig verstehe, gell? Auch für die PS3.
Ja, eigentlich eine Sammlung von 3 Spielen. Mhm. Also wir
von
haben
Arcade, von Arcado Studio.
Genau, die waren mir auch kein Begriff. Also ich kannte die vorher nicht. Und die 3 Spiele nennen sich Jump, Swap und Pixels. Das sind 2 Plattformer und ein Match 3 Spiel.
Und was für ein Ding?
Match 3. Ja. Und ja, also das hatte ich halt überhaupt nie auf dem Schirm und ich weiß nicht, ob ich es jetzt auch auf dem Schirm haben muss. Das ist so ein bisschen auf Retro gemachte, ganz charmante 3 kleine Spiele, die aber an sich recht kurz und simpel sind und eigentlich auch keinen Wiederspielwert haben, aber durchaus anspruchsvoll. Also ich hätte mir gedacht, sowas hätte auf die Vita ganz gut gepasst. Aber sie scheinen irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also sehr schwer zu bewerten. 3 gut gemachte Spiele, die mich aber so ein bisschen daran erinnern, was man heute alles auf dem Smartphone sich tummelt. Weißt du, es sind so kleine Spielchen, die man von 1 Euro, 2 Euro auf dem Smartphone kauft, die aber jetzt keine Tiefe haben. Und die kommen mir so ein bisschen vor wie so eine Fingerübung dieses Studios, die einfach gedacht haben, hey, wir wollen ein bisschen was Retro-mäßiges machen. Und das eine sieht so ein bisschen hier in die Richtung. Und haben alle ganz unterschiedliche Stile, sehr sympathisch. Aber ja, jetzt auch auf der PS3, das ist kein Spiel, wo man jetzt groß dafür die PS3 wieder entmotten würde. Also es ist nett, aber läuft so ein bisschen unter ferner Liefen.
Gut. Dann das nächste Spiel, Burly Man at Sea, ist für die PS Vita und für die PS4 verfügbar. Immerhin noch ein bisschen PS Vita-Content. Ich glaube, da passt auch ganz gut hin. Es gibt es nämlich auch für iOS und Android und neu auch für die Switch, Burly Man at Sea. Und ich habe tatsächlich noch nie was von dem Spiel gehört, habe mir dann ein Video dazu angeguckt und ich dachte, hey, das ist so ein Artsy-Fartsy-Game, warum haben wir das eigentlich nicht besprochen?
Es hätte so gut gepasst. Das hat mich auch total
ging voll an mir vorbei irgendwie.
Ja, ich habe es auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Es ist 2017 erschienen von Brain and Brain. Das ist ein Ehepaar, die das zusammen entwickelt haben. Und es hat so ein bisschen einen experimentellen Charme. Das ist jetzt, glaube ich, erst vor kurzem für die Switch erschienen. Gibt es auch für iOS und Android. Und gerade durch diese Cross-Save und Cross-Buy-Möglichkeit finde ich super, dass die Leute das mal auf der PS4 ausprobieren können. Ich habe es auf der Vita gespielt, mit dem Touchscreen funktioniert das auch ganz gut. Und das ist an sich fast kein Spiel. Also man hat so eine Art interaktives Storytelling in so einer
bisschen. Ja, fast schon wie so ein Kinderbuch, oder? Also
ja,
fast schon wie so ein Kinderillustrationsbuch. Mich hat so ein ganz bisschen an dieses Old Man's Journey erinnert.
Ja, mich auch. Und unglaublich sympathisch gemacht, so eine sehr nette, minimalistische Grafik. Etwas märchenhaft, so man hat so eine nordische, skandinavische Märchentradition da im Hintergrund. Man hat einen tollen Soundtrack, der viel mit so A Cappella-Samples funktioniert. Und der Clou dabei ist sozusagen, je nach simpler Entscheidung, die du triffst, gehst du mal hierhin, machst du mal das, kommen sozusagen unterschiedliche kleine Versatzstücke der Geschichte. Also man erlebt eine Geschichte, die besteht, keine Ahnung, aus 4, 5 Elementen und die immer ganz unterschiedlich aneinandergereiht und da gibt's mehrere davon. Und das Nette ist, jeder Spieldurchlauf sozusagen verändert sich dadurch ein bisschen, je nachdem, welche Entscheidung du triffst und du kannst am Ende sogar diese Geschichte als ein E-Book oder als ein gedrucktes Buch auf der Webseite bestellen. Du kriegst einen Code und dann wird es als illustriertes Buch mit den Texten, wird dir deine Geschichte, die du möchtest, zugesendet.
Das ist ja schön. Ja. Ja, weil genau so sieht es halt auch aus wie ein interaktives Buch. Ja.
Also ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich das so als Kinderbuch schön finde. Mhm. Gut, mit Englisch kann jetzt mein Sohn noch nichts anfangen, aber ich bin noch am Überlegen und ich weiß, ich habe noch nicht alle Stränge sozusagen entdeckt. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Man kommt natürlich in so ein bisschen was Repetitives rein, weil irgendwann diese Versatzstücke natürlich immer wieder auftauchen.
Ja. Aber ist es dann ein gutes Spiel oder sieht es nur nett aus? Also was macht denn Spaß?
Also der erste Durchlauf fand ich auf jeden Fall. Es ist kein Spiel an sich. Mhm. Also die Entscheidung, ob ich jetzt irgendwo warte oder ob ich jetzt irgendwo wohin laufe, das ist nicht der Punkt. Also das ist, du brauchst da keine, du hast keine Quicktime-Events, du triffst keine
Puzzles oder so.
Keine Puzzles und keine Entscheidungen, die in irgendeiner Art und Weise von Bedeutung wären, sondern du gehst einfach die Weggabelung nach rechts oder nach links. Aber das fühlt sich einfach so fluffig an. Es ist eigentlich eine Visual Novel, wenn man so will, die man so mit einigen Klicks durchspielt, mit einem sehr schönen Soundtrack, der das halt einfach trägt. Also das ist kein Spiel an sich, aber es ist ein schönes Experiment, das überrascht und das ist einfach unglaublich sympathisch und deswegen freut es mich, dass es in dem PlayStation Plus Programm drin ist, weil ich kann verstehen, wenn die Leute dann sagen, hey, ich habe hier gerade 10 Euro dafür rausgegeben oder ich weiß nicht, wie viel es eigentlich kostet gerade und ich bin da jetzt irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil was soll ich damit anfangen, aber so als PlayStation Plus Titel ist es eigentlich einfach eine tolle Möglichkeit, mal in sowas reinzugucken und ich finde auch, dieses Spiel hat eine schöne Plattform verdient, weil es war so ein Experiment, ohne nervig zu sein. Weißt, es gibt ja manchmal so Spiele, wo du denkst, Mensch, haut mich jetzt nicht vom Hocker und das ist ein bisschen angestrengt, sondern das ist wirklich fluffig. Und da gibt's irgendwo, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es bei Kotaku war oder so, einen unglaublich sympathischen Test dazu, der das schreibt und der hat das ganz gut zusammengefasst.
Ja. Gut, also auf jeden Fall ein Blick wert. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Titel für heute, nämlich Roundabout. Und der Name ist tatsächlich Programm. Ich habe dieses Video dazu angeschaut. Ich habe das auch nicht gesehen oder gespielt damals. Kommt jetzt auch für die Vita und für die PS4. Ist von 2015. Unbekannter Entwickler. So ein kleiner Fun-Arcade-Titel. Aber der ist so skurril. Also stellt euch vor, Crazy Taxi, aber mit einer riesigen Limousine, die sich einfach immer wie so ein Stab permanent im Kreis dreht. Also wie so ein Dauer-Donut-Wheelie macht. Und damit fährt man in Anführungszeichen durch irgendwelche komischen 3D-Level. Und ich verstehe nicht so richtig, was daran Spaß machen soll, Attila. Kannst du mir das erzählen, was das soll? Das
ist ein total irres Spiel. Also Roundabout ist ja sowohl PS Vita, PS4 auch schön wieder hier Cross-Buy. Leider kein Cross-Save. Und viele kennen vielleicht Kuru Kuru Kururin. Das ist damals auf dem GBA erschienen. Das ist nämlich genau dieser Stab, der sich permanent dreht. Den haben auch irgendwann mal die Rocket Beans in irgendwelchen Beefs und so mal drin gehabt oder in irgendwelchen Geschichten. Daher habe ich das auch mal auf dem Schirm gehabt. Und das haben die im Prinzip kombiniert mit der Combo-Idee von den Tony Hawk und dieser Idee von Crazy Taxi, dass ich irgendwelche Leute durch die Gegend chauffeurieren muss. Mhm. Und wäre das nur das Spiel gewesen, dann wäre es wahrscheinlich unter ferner Liefen irgendwo untergegangen. Aber die sind so wahnsinnig gewesen, dass sie so reale Schauspieler sich geholt haben, nämlich mit so Full-Motion-Videos gemacht haben. Und jedes Mal, wenn du irgendeinen Gast aufnimmst, kommt so ein Full-Motion-Video. Und die sind so schlecht, also auf so eine professionelle Art und Weise schlecht sympathisch gemacht. Mhm. Und wirklich netten Schauspielern. Und das trägt dieses Ding einfach unglaublich gut durch. Also du hast Spaß, diese Leute zu holen. Dann klar, da bewegst du dich da mit dieser Limousine durch.
Und du kannst mit dir auch noch hüpfen.
Ja, du kriegst schon wieder noch die Hüpfmöglichkeit dazu und kannst dich ja so ein bisschen upgraden und irgendwie gleichzeitig überfährst du Tausende von Passanten. Das ist völlig der Wahnsinn. Aber das Spiel an sich ist sozusagen nur Kulisse für diese herrlich absurde Geschichte, die also ich habe hier ein so schönes Zitat von GameSpot gesammelt. It's a story in which love, drugs, revenge, anarchy and more all come together to form one of the most delightful absurd games in recent memory. Und das kann ich eigentlich gar nicht besser formulieren. Dieses Spiel ist ein Wahnsinn und ich bin enttäuscht. Ich bin eigentlich verwundert, dass Micha das noch nicht getestet hat bei Insert Moin, weil ich glaube, wir würden selber aus dem Kichern nicht mehr rauskommen. Das ist es ist ein irres Spiel. Das,
also ich sitze ungläubig vor diesem Video oder ich schaue gerade so ein Let's Play dazu und es ist einfach nur, also Trash wäre schon zu nett für dieses Spiel, glaube ich.
Ja, aber es macht Spaß.
Man überfährt ja auch ständig Leute, wie bei Carmageddon. Ja. Also warum ist dann auch noch diese Blutpfützen da drin? Das verstehe ich auch überhaupt nicht.
Das ist der spielgewordene Wahnsinn.
Und das warum Ganze kann das Auto sich schrumpfen auf Knopfdruck, um kleiner zu werden? Ja, damit man irgendwie durch enge Gassen durchkommt, aber das macht auch gar keinen, also
es, nee. Macht, es darf keinen Sinn machen. Diese Full-Motion-Videos machen auch keinen Sinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Es ist herrlich. Also ich hatte mehr Spaß, als ich je gedacht habe. Ich habe am Anfang das Spiel gesehen, angekündigt für PlayStation Plus und ich so, was zur Hölle soll denn das jetzt werden? Und ich saß da in der Vita und habe gedacht, das ist, man muss einfach mal den Verstand, bevor man das Spiel startet, abgeben. Und dann hat man sehr viel Spaß damit und es ist ein sehr sympathisches Spiel. Und ich auch hier freue ich mich wie auf eine ganz andere Art und Weise als jetzt Burly Man at Sea. Finde ich das toll, dass das sowohl mit PS Vita und PS4 diese Plattform bekommt. Weil
aber jetzt mal ehrlich, hättest du Geld dafür ausgegeben, hätte sich doch genervt, oder?
Wahrscheinlich, ja. Aber PlayStation Plus ist es perfekt.
Ja, das stimmt. Gut, das war's für heute mit unserem Le Buffet. Xbox Games with Gold und PlayStation Plus, ein bisschen Nintendo Online hatten wir und noch ein paar Tipps für Amazon Twitch Prime. Deswegen würde ich sagen, machen wir den Sack für heute zu. Wir hören uns im Dezember wieder. Ich hoffe mal, dass es da vielleicht noch ein paar kleine Goodies geben wird von den großen Publishern. Im Dezember noch ein bisschen das Weihnachtssäckle dicker zu schnüren. Ich weiß nicht, wie es die letzten Jahre war. Das war relativ normal, oder? Vielleicht ein, zwei Titel mehr, aber so groß gefeiert wird es, glaube ich, nicht.
Na, große Extras gab es nicht, aber bei PlayStation wäre eigentlich mal wieder an der Zeit, dass sie irgendwelche Bonusspiele rausbringen.
Gab schon länger nicht mehr, stimmt.
Und ja, ich bin jetzt mal gespannt. Also nachdem Xbox hat ja ein großes Event gehabt, wo sie viele Sachen vorgestellt haben.
XO, genau.
Genau, da haben sie viel zum Game Pass gemacht, haben viel darüber erzählt. Games with Gold kam da in der Art und Weise jetzt nicht groß vor. Das war ja so ein bisschen, wurde gemunkelt, ob sie nicht irgendwann ankündigen, dass das Teil, der Game Pass auch mal Teil des Games with Gold Programms wird oder irgend sowas in die Richtung. Bei PlayStation Plus wartet man ja auch so ein bisschen drauf, dass PlayStation Now, genau, das mal der Teil wird sozusagen. Also da tut sich bisher noch nicht viel. Man hat auch noch nicht so wirklich das Gefühl, dass da eine gewisse Dynamik reinkommt. Ich finde, diesen Monat zeigt wieder sehr schön, die Vita ist halt ein Ort, wo viele Experimente stattgefunden haben. Und dass da PS4-Leute davon profitieren, ist halt eine schöne Möglichkeit. Und wenn das jetzt im März wegfällt,
dann genau, fällt, wollte ich mich gerade fragen, im März ist es soweit, gell? Also nicht mehr lange, dann müssen sie da irgendwas liefern, weil es fällt ja auf einmal irgendwas weg. Also da, ich glaube, dass das der Zeitpunkt sein wird, wo dann PS Now oder sowas dazukommen könnte.
Ja, also es ist wie gesagt, man sieht es ja jetzt sehr exemplarisch diesen Monat. Die PS3 wird immer uninteressanter, außer man hat mal ein paar Klassiker. Das ist dann vielleicht mal noch ganz interessant, aber wenn das so die normalen Spiele sind, die packt keiner mehr aus. Und durch den Mangel der Abwärtskompatibilität ist da kein interessanter Punkt. Die Vita hat oft durch das Cross-Save und Cross-Buy-Feature halt immer noch einen gewissen, ja, eine gewisse Relevanz für die PS4-Spieler. Und eine Vita ist halt schneller entstaubt als eine PS3 aufgebaut. Und daher, ja, mal gucken.
Meine Vermutung ist dann vielleicht, dass im März oder so die PSVR-Titel vielleicht dann Teil des Programms werden könnten. Da gab es ja auch einige Early-Launch-Titel, wo man in ein paar Monate was mit füllen könnte.
Sie haben ja damit den Bonus,
Bonusspiel
im Prinzip ja noch angefangen, PSVR zu pushen und auch so ein bisschen diese Playlink-Titel mit reingenommen. Aber das ist natürlich bis zu einem bestimmten Grad immer noch sehr Nische. Also PSVR ist jetzt nicht so extrem stark verbreitet, auch wenn das durchaus erfolgreich war, denke ich, bis zu einem bestimmten Grad. Aber damit würden sie auch nur einen gewissen Teil der User sozusagen da Mehrwert bieten.
Ja, oder sie gehen halt back to Digital Releases und bringen halt wieder mehr Indie-Titel. Das könnten sie natürlich auch machen.
Genau, dann hätten sie sozusagen das, was jetzt die Vita oft leistet, eigentlich so ein bisschen abgefangen zu sagen, hey, zwei Blockbuster und dann gibt's zwei kleinere Titel. Und ich finde das ja schön, dass so kleinere Titel einfach mal eine Plattform bekommen. Wie gesagt, ich hätte das Erlebnis Burly Man at Sea und Roundabout würde in meiner Spielerkarriere wahrscheinlich komplett fehlen, wenn ich das über dieses Programm bekommen hätte. Und das gibt's halt öfters. Ich bin im PlayStation Plus Programm. Das war eigentlich damals für mich die Ursprungsidee, kleine Titel, Destiny Stories Untold war so ein Mittelding, aber gerade die kleinen Titel hätte ich mir oft nie angeguckt, hätte ich hinzugefügt zu meiner Bibliothek und ignoriert. Ja. Und das macht mir gerade Spaß. So ein Yakuza, klar, das ist ein Name, das hätte man sich sowieso angeguckt, oder ein Bulletstorm, daran geht man nicht vorbei, aber so ein Burly Man at Sea ist eine Perle, wo ich nie drüber gestolpert wäre. Und das ist gerade so, das ist sozusagen der Mehrwert auch an dem, denke ich auch an Le Buffet. Bulletstorm lädt sich jeder runter, aber ich hoffe nur, dass ich ein paar von unseren Hörern überzeugen kann, gerade sowas wie Burly Man at Sea einfach mal anzuschauen. Gerade auf der PS4 ist es ja da und Roundabout ist vielleicht für die ein oder andere Seele auch nochmal was. Und das ist der Mehrwert, das ist der Spaß dabei und das soll eigentlich Le Buffet auch sein, weil für Assassin's Creed muss ich keine Werbung machen.
Ja, das stimmt. Ja, dann an dieser Stelle wie immer einen ganz, ganz lieben Dank an dich für die Idee und für deine Zeit und ich hoffe, dass wir uns sehr bald wiederhören, nämlich spätestens im Dezember in rund 3 bis 4 Wochen fangen wir wieder an, dann die Titel zu sortieren und vorzubereiten. Und wenn man dir da vielleicht mal Danke sagen möchte, dann kommt vorbei bei uns auf dem Discord im Feedback-Channel. Da findet ihr natürlich auch Attila vor Ort oder auf Twitter unter @gamescurator.
Genau, ich danke für die Einladung und bin mal gespannt, was uns im Dezember erwartet. Und dann gucken wir mal, ob wir im Dezember oder im Januar vielleicht auch einen kleinen Rückblick machen, was uns denn PlayStation Plus und Games with Gold dieses Jahr alles geboten haben und ob man nochmal ein paar Highlights ausgraben kann, die vielleicht in den Bibliotheken schlummern, die einfach nur hinzugefügt wurden, aber nie gespielt. Und bis dahin wünsche ich noch viel Spaß mit den kostenlosen Spielen und einen schönen Tag.
Tschüss, bis morgen.
Ciao.